Breaking News, Breaking News. Ewald, hast du schon mitbekommen?
Nein.
HSV hat einen neuen Trainer.
Aha.
HSV hat einen neuen Trainer.
Ich gucke mal eben.
Guck mal nach.
Steffen Baumgart wird neuer HSV-Trainer. Wird nach Information der einer Zeitung mit 4 Buchstaben neuer Trainer. Ob man dem Glauben
schenken darf. Alles deine Schuld. Alles deine Schuld.
Warum?
Du hast den doch nach Hamburg geholt da. Ne?
Nee, du dann hast gesagt, er soll kommen zum zur.
War ich das?
Du warst das. Ich habe gar nichts damit zu tun gehabt.
Ach so. Na gut, jetzt ist er auf jeden Fall da.
Ja, Moment. Das kann ich nicht bestätigen, Michael. Warum? Weil die Meldung steht, hier bei NTV steht, Steffen Baumgart wird, und jetzt kommt der entscheidende Zusatz, nach Informationen der Bild-Zeitung.
Okay, dann warten wir noch mal bis morgen.
Neuer Trainer des Fußballzweitligisten Hamburger SV. Also ich sag mal,
es könnte auch Xabi Alonso sein, meinst du, oder?
Genau. Also da kann nach Informationen der Bild-Zeitung, das darf man jetzt nicht vergessen. Warten wir mal, was die andere Teile der Medienwelt so von sich geben.
Alles klar. Und dann gucken wir mal, ob das wird. Aber ich glaube, das wird. Und jetzt legen wir los.
Der 16er. Der Fußball-Talk mit Michael Baum und Ewald Lien.
Ja, hör auf zu stöhnen. Jetzt geht's los hier. Hi Leute, es ist wieder Zeit für den 16er. Wir haben tierisch Stress, weil wir kurzfristig noch eine Eingebung hatten, dass wir vielleicht doch nochmal telefonieren müssen. Das werden wir nachher tun. Dazu gleich. Jetzt erstmal zum Chef vom Janssen. Ewald, wie jedes dir?
Wie Chef vom Ganzen. Ich bin kein Chef, erzähl keinen Quatsch. Mir geht's gut, alles in Ordnung.
Ich wollte dich kurz ein bisschen provozieren zum Anfang, wie es gar nicht meine Art ist.
Nein, auf überhaupt gar nicht. Nein, aber ich hab letzte Woche schon gemerkt, wir haben einiges vergessen letzte Woche, zum Beispiel über den Afrika-Cup zu sprechen. Ich habe nämlich das Halbfinale, die Halbfinals kurz Highlights mir angeguckt, dann habe ich das Finale mir angeschaut und habe gesehen, dass Allaire das Siegtor geschossen hat und anschließend ist er jetzt wieder verletzt.
Also das habe ich gesehen, wie Allaire begrüßt worden ist von seinen Mannschaftskameraden. Das war mit das beste Video, was ich seit Jahren gesehen habe im Netz. Das wirst du wiederum nicht gesehen haben.
Nee, von Dortmund oder von was?
Genau.
Ja, das habe ich nicht mitgekriegt.
Dortmunder haben von innen gefilmt, als Allaire ein Trainingsgelände ankam.
Ja.
Und als er die Tür aufgerissen hat, ging Musik los, Fontänen und die Landesfarben von der Elfenbeinküste wurden auch noch reingestreut.
Also ich meine, wir werden heute keine Zeit haben, darüber explizit zu reden, aber es war für mich schon beeindruckend zu sehen, was sich da alles abgespielt hat. Das kennt man ja, diese ganzen Bilder, die Fans, wie die ausrasten, was da alles läuft, welche kleinen Mannschaften, größere Mannschaften besiegt haben. Aber die Story schlechthin ist wirklich, wo spielt er jetzt? Elfenbeinküste?
Ja.
Elfenbeinküste, die im Grunde genommen, glaube ich, nur einmal gewinnen in der Vorrunde, im Grunde genommen Dritter sind, ihren Trainer entlassen, dann feststellen, dass sie von den, keine Ahnung, dass sie irgendwie der letzte, einer der 4 besten Dritten sind oder die soeben noch reingerutscht sind als einer der besten Dritten, du kannst ja heute nicht mehr ausscheiden, dann kommen sie eine Runde weiter und gewinnen da irgendwie und dann gewinnen sie nochmal und am Ende sitzen sie im Finale und gewinnen das Finale auch noch. Also ohne Worte, das ist eine Story, die kannst du eigentlich gar keinem erzählen. Und ich habe die Siegerehrung gesehen, da was da alles los war, der greise Präsident von der Elfenbeinküste konnte dann, das sah erst so aus, als wenn er den Pokal überreicht bekommen hätte mit seiner Frau. Also es ist auf jeden Fall abenteuerlich. Das war, aber ich habe mich wahnsinnig gefreut für Sebastian Allaire, so wie die Dortmunder Kollegen halt auch, und war toll. Also
spätestens jetzt weiß jeder, ich bin hier im 16er mit Ewald Lien. Die Fußballwelt geht unter. Wir haben Tennisbälle, wir haben Modellflugzeuge, Wir haben Spielzeugautos mit Pyro auf dem Platz. Wir haben die Bayern, die dreimal in Folge verlieren. Worüber redet Ewald Lienen? Den Afrika-Cup vom, wann war das? Ende Januar?
Das war letzte Woche noch.
Okay.
Das war letzte Woche.
Ja, nein, es ist auch gut, dass wir das noch kurz einmal angerissen haben. Man muss auch mal an die positiven Dinge denken.
Naja, nein, auf keinen Fall. Wir sind ja in der Medienwelt. Only bad news are good news. Nein, also ich, wenn das jetzt jemanden gestört hat, dann entschuldige ich mich und ich werde mich sofort auf die Suche nach irgendwelchen anderen negativen.
Ich kann dir helfen. Der 16er Ausgabenummer, lass mich nochmal kurz nachgucken. 202. Was haben wir denn in der Bundesliga? Der Bruch zwischen Kimmich und Tuchel, das steckt hinter dem Tuchel-Zögern der Bayern-Bosse. Wer hat die größte Schuld an der Bayern-Krise? Jawohl. Das sind die Themen.
Ich ja? möchte dich nicht korrigieren, aber es ist die Ausgabe Nummer 212. Nur weil wir
212, du spinnst doch.
Ist egal. Also
okay. Ich spiele jetzt dazwischen.
Nein, es ist 212, aber das ist ja in Ordnung. Also vielleicht, bevor wir jetzt auf die Bundesliga kommen, vielleicht noch mal ganz kurz.
Jetzt bin ich gespannt.
Champions League die Woche habe ich. Ja, müssen wir noch mal ganz kurz zurück, weil es ja diese Woche wieder. Es geht ja weiter. Aber wir haben, was ich festgestellt habe, ist, dass wir kurz davor sind. Also es gibt ja noch irgendwie einen zusätzlichen Platz zu vergeben. Und durch die Niederlagen aller Mannschaften, so wie Bayern München, bei Lazio Rom, wie RB gegen, was war das, Man City oder was? Oder gegen wen haben die jetzt verloren?
Meiner Meinung nach haben die gegen Real Madrid gespielt. Ach, Real Madrid. Vielleicht hat noch ein Spiel stattgefunden seitdem.
Nein, Real Madrid. Real Madrid und unentschieden Freiburg. Keine Ahnung, ist es jetzt irgendwie nicht so ganz. Was heißt, es ist nicht selbstverständlich, sondern wir könnten irgendwie so einen Platz verlieren da in der Reihenfolge. Aber wie gesagt,
bei Platz Bayern, für die Champions League. Meinst du ja, einen etwaigen Fünften?
Genau, sowas.
Da bist du ja ganz traurig, nehme ich an. Ne? Also wenn jetzt der Fünfte aus der Fußball-Bundesliga nicht in der Champions League teilnimmt in der nächsten Saison.
Wäre das ein fünfter Platz?
Ja, da geht die Welt unter. Dann können wir abmelden hier. Lass uns dicht machen, den Laden.
Nein, dann bin ich auch dagegen. Und dann kann ich auch verstehen, dass alle dagegen spielen, weil das ist ja in Ordnung. Wir wollen ja jetzt nicht noch, verstehst du, die Menschen überall verärgern. Wir haben ja schon über lange Jahre jetzt versucht, nicht mehr so
erfolgreich. Ich bin auch nicht ganz im Bilde, aber jetzt rein theoretisch, sollte jetzt vielleicht Freiburg doch noch die Europa League gewinnen im Mai.
Oder Bayern
doch noch Fünfter. Oder
Bayern
Leverkusen.
Oder Bayern kommt weiter. Komm, ist egal.
Haben wir vielleicht 6 Plätze?
Es war auf jeden Fall nicht so erfolgreich. Und Bayern in Lazio war,
Was war's?
Es war nicht verdient zu verlieren, aber Lazio hat mir überhaupt nicht gefallen. Hinten reinstellen, kontern, es macht keinen Spaß. Und zu RB möchte ich nur sagen, Freiburg war klasse, das habe ich gesehen, das war klasse, wie die gespielt haben. Vertue ich mich da jetzt wieder? War das Union Saint-Gilloise wieder oder was?
Freiburg? Ja? Meiner Meinung nach in Lens, aber.
Lens, richtig. Ja, ich bin wirklich durcheinander.
Also du bist komplett wirr heute. Komplett.
Okay, aber das war klasse. Die haben echt klasse gespielt. Und Leipzig, muss ich sagen.
Da haben wir noch einen Spezialfreund, das fällt mir gerade ein. Weißt du, wer da Videoassistent war?
Wo?
Bei Leipzig, da war doch dieses Tor, das hätte gegeben werden müssen.
Ja.
Die Leipziger.
Ja.
Van Bökel.
Wer ist das denn?
Das ist dieser Niederländer, der doch schon bei den Frauen damals diese sensationelle Szene hatte. Kannst du dich noch erinnern?
Nee, kann ich mich nicht mehr dran erinnern, nee.
Egal.
Ja, aber
es ist auf jeden Fall unvorstellbar, dass dieser Typ sich da durchmogelt die ganze Zeit, wahnsinnige Entscheidungen und Nichtentscheidungen trifft. Und das Beste, ich bin Donnerstag für RTL unterwegs in der Euroleague beim Klassiker Benfica gegen Toulouse. Und rate, wer der Videoassistent war. 2 Tage nach Leipzig.
Nee, ne?
Paul van Bökel. Und welcher Videoassistent Referee gibt in der 8. Minute der Nachspielzeit zusammen mit dem Schiedsrichter einen Elfmeter. Okay, der war auch berechtigt, egal. Aber es ist schon irre. Also bei der UEFA, da kann man sich einiges leisten.
Also wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ist das dieser Schiedsrichter in Leipzig gewesen, aus Bosnien-Herzegowina? Oder war das in Rom? Irgendwo war ein Schiedsrichter, das war, glaube ich, der in Leipzig. Und bei Lazio, was war da?
Ewald, beruhig dich jetzt mal. Das bringt alles nicht.
Es ist auf jeden Fall so. Okay. Ja, ich fahre runter. Auf jeden Fall habe ich mich geärgert, weil Real, die haben immer, das ist alles schön und gut und die spielen auch ordentlich, aber irgendwie denkst du, das ist nicht in Ordnung. Das kann nicht sein. Und eine krasse Fehlentscheidung. Leipzig geht in Führung mit einem regulären Tor. Und dann hätte man mal sehen können, was passiert. Aber gut, so ist es nun mal. So, weiter. Jetzt kommen wir zur Realität, zur Aktualität.
Sehr gut. Also, so. wer verwirrt ist, wo sind wir hier? Ja, jetzt haben wir uns kurz hochgefahren und jetzt geht's los. Ne? Hast du diese Bochum-Fans gestern gesehen mit diesem wunderbaren Plakat?
Ich habe nicht alles gesehen.
Nach dem Spiel wurde noch schnell ein vorm Spiel natürlich vorbereitetes Plakat ausgebreitet.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Leverkusen, Lazio, Bochum.
Leverkusen, Lazio, Bochum. Mein Gott. Ja, wie dem auch sei, also Lass uns über die Aktualität sprechen. Ich bin verwirrt. Fang du einfach an. Ich werde zu sehr abweichen. Versuch das mal zu strukturieren, was wir jetzt besprechen wollen.
Schwierig. Wir wollen natürlich unsere Leute auch ein bisschen mit reinnehmen. Und die wollen natürlich, wie zum Beispiel Renegade Do 66, dass wir über den VfL Bochum sprechen, der die Bayern mit 3-2 schlägt.
Ja.
Das ist ja mittlerweile ganz normal, oder wie? Vor allen Dingen, wenn man den Kollegen Schlotterbeck hinterher im Interview gehört hat. Da muss ich sagen, der war noch nicht auf so viel Medienschulung. Das war sehr sympathisch und erfrischend. Der hat einfach das gesagt, was er gerade gedacht hat.
Bei uns hier in Ostwestfalen, mein Vater hat auch platt gesprochen, der hat dann immer gesagt, was hefes echt? Was hefes echt? Also was hat er gesagt? Was hat er denn gesagt?
Alles Mögliche. Also darüber müssen wir jetzt schon noch mal reden. Also dass wir hier in Überzahl uns hier noch so von den Bayern doch fast gefährden lassen, das darf natürlich nicht passieren. Also und dann auch seinen Kopfball angesprochen, der Bayern wirklich gut. Naja, was sollen die Bayern schon machen, wenn wir Bayern da hochgehen mit 1,90? War einfach ein guter Kopfball.
Also ein bisschen in der Euphorie des Sieges.
Ja, ist doch in Ordnung.
Also ja, ist wunderbar.
War schön. War mal wieder ein richtig schönes Interview, wo kein Medienbeauftragter vorher mit 28 Schulungen alles zunichte gemacht hat, was dann doch mal so raussprudeln kann.
Ja.
Wie dem auch sei, das krasse Gegenteil dagegen war natürlich dann, immerhin hat er sich gestellt, muss man sagen, das sagst du ja immer gerne, ne? Schön, dass sie sich gestellt haben nach diesem 3-2.
Ja, unglaublich.
Aber ich meine, was willst du da noch groß sagen als Trainer? Also Tuchel erzählt da zwar irgendwas von irgendwelchen XG-Werten, wo natürlich die Hälfte der Zuschauer schon gar nicht weiß, was das überhaupt ist, obwohl das ja eigentlich jeder Kommentator mittlerweile einfließen lässt in seinen Live-Kommentar. Ob das nun sinnvoll oder ist oder nicht, sei mal dahingestellt.
Ja.
Du bist wahrscheinlich auch ein großer Freund der XG-Werte, ne?
XG interessiert mich nicht, weil hat das was mit 5G zu tun oder ist es was anderes?
Wir haben einen XG-Wert von 3,4 gehabt in Bochum. Und es ist auch alles gegen uns gelaufen, Murphy's Law.
Ach, XG ist das
Expected Goals.
Das sind die Expected Goals.
Ja.
Michael, bitte nerv mich jetzt nicht mit sowas. Ich meine Expected Goals, okay. Ich möchte mich da gar nicht mit beschäftigen. Ne? Also manchmal korreliert das tatsächlich mit dem wahrhaftigen Spielverlauf. Manchmal denke ich, aufgrund von was? Aber ist egal. Ich stehe auf Kriegsfuß mit den Dingen. Vielleicht ist es jetzt so unrecht, vielleicht bin ich jetzt auch ungerecht, aber
du bist einfach oldschool. Das ist eine geile Erkenntnis, wo man weiß, man hätte 3,4 Tore erzielen müssen nach der Statistik, hat aber nur 2 erzielt.
Und das gibt dann keine Extrapunkte, oder?
Ja, noch nicht. Das wird ja vielleicht im Zuge der Neuerungen im deutschen Fußball, über die sprechen wir ja vielleicht später noch heute. Vielleicht kommt das. Also, wie viel hast du gesehen? Warst du wieder unterwegs oder hast du vom Bayern-Spiel ein bisschen was gesehen?
Doch, vom Bayern-Spiel, jetzt muss ich mal eben schnell gucken.
In Bochum war das. Gestern, 17:30 Uhr.
Ja, das habe ich. Da konnte ich noch einiges, von sehen. Ich bin viel unterwegs gewesen an dem Wochenende. Am Samstag war ich unterwegs, am Sonntag war ich auch lange unterwegs. Zum Beispiel habe ich das Spiel vom FC St. Pauli nicht gesehen.
Das war ja gut diesmal, dass du da nicht reingefunkt bist.
Naja, also du hast ja vorher, ich habe vorher zu dir gesagt, ich treffe mich gleich mit Freunden, wir treffen uns gleich mit Freunden zum Essen. Dann hast du gesagt, ja, da wird ja St. Pauli verlieren. Da habe ich dann nichts zu gesagt, weil ich nicht überheblich sein wollte, aber die Realität hat mich eines Besseren belehrt. Vielleicht ist es auch so, dass sie sich jetzt von mir abgenabelt haben und das gar nicht brauchen, dass ich zugucke. Letztens habe ich auch zugeguckt gegen Magdeburg, hat auch nicht geklappt, hat auch nicht geholfen. Also auf jeden Fall konnte ich dadurch nicht immer alles sehen. Freiburg-Frankfurt zum Beispiel habe ich weite Teile nicht sehen können, da war ich noch unterwegs.
Lass uns doch einfach jetzt mal bei Bayern bleiben. Wenn du das gesehen hast, ist doch gut.
Ja, wie gesagt, ich habe nicht alles gesehen, aber dadurch, dass da dauernd Bälle auf dem Platz fliegen, kannst du ja auch mal später reinzappen, kommst du trotzdem noch mit. Ja, du weißt zwar nicht, welche Minute es ist.
Gerade denkst, in der Konferenz ist das ein bisschen schwierig am Samstag. Da kommt man ein bisschen durcheinander mittlerweile.
Naja, ich komme schon mal in so Spiele rein, wo es dann heißt, oh, 89. Minute, oh, denke ich, gleich vorbei. Und dann wird ausgewechselt, dann sage ich, weil ich es vorher nicht gesehen habe, dann denke ich mir, die kann man auch mal ein bisschen eher einwechseln. Auf einmal ist 15 Minuten Nachspielzeit. Ach, okay, war doch richtig eingewechselt. Naja, gut. Also, was soll ich sagen? Also, Bayern holprig im Moment ein bisschen. Für Bochum freut es mich, weil Bochum, ich weiß, dass dort wirklich eine gute Arbeit gemacht wird. Es sind auch Ex-Fußballer mit dabei, wie Franz Josef Tenhagen, der jetzt seit Jahren schon mit im Vorstand ist. Also sowas zahlt sich dann aus, wenn du eben auch ein bisschen Kompetenz hast, ein bisschen Kontinuität. Und der Trainer macht auf mich einen sehr guten Eindruck. Das ist alles nicht so einfach vom Standort her, aber weil du eben immer wieder gute Leute abgibst, aber muss ich ehrlich sagen, das gefällt mir. Und Bayern ist im Moment sehr wackelig und holperig und ist eben so, wie es ist. Da kann man jetzt kann man nichts machen.
Wie, da kann man nichts machen? Was soll denn das heißen? Ewald, die haben jetzt dreimal in Folge in einer Woche verloren. Das passiert ungefähr alle 100 Jahre bei den Bayern.
Naja, wenn ich sage, da kann man nichts machen, dann bezieht sich das nicht auf irgendwelche kranken Aktionen, von denen du jetzt schon wieder träumst als Journalist.
Ich träume von gar nichts. Ich stelle einfach nur fest, dass die Bayern in der Rückrundentabelle, glaube ich, Zehnter sind.
Ja, ich sag, da kann ich jetzt nichts machen.
Du könntest was machen, wenn die dich anrufen würden, aber ich vermute, die werden dich nicht anrufen.
Ich meine das anders. Ich meine, das ist jetzt halt mal so, nachdem Bayern, ich weiß ja auch nicht, was wir alle wollen. Ich habe das ja schon oft genug gesagt. Wenn Bayern 10-mal hintereinander oder 11-mal, ich weiß schon gar nicht mehr, ich habe aufgehört zu zählen, deutscher Meister wird, dann scheißen sich alle an und sagen, was ist das für ein Blödsinn und immer und das ist so langweilig. Und wenn sie dann mal nicht in einer Saison, wenn sie dann nur Zweiter sind, so wie jetzt, dann kriegen alle Nerven zusammen und dann müssen wir direkt den Trainer entlassen. Also ich meine, hallo, selbst in Spanien, was ist denn da? Barcelona, Atletico Madrid, Real Madrid, da wird der mal spanischer Meister, dann der mal, da drehen auch nicht sofort alle durch. Bei uns, ich weiß nicht, was wir alle wollen. Lass uns doch glücklich sein. Wenn ich sage, da kann man nichts machen, könnte ich eigentlich genauso gut sagen, mir gefällt das eigentlich, ne? Weil erstens ist, spielt Leverkusen eine Weltklasse-Saison. Das, da geht mir
naja, wenn sie auch in Heidenheim gewinnen, dann muss man davon ausgehen, dass sie es durchziehen. Für
das
mich
ist
war das ja die eigentliche Probe, ehrlich
das gesagt. Das ist der Ritterschlag, absolut. Ja. Aber gut, es ist ja noch lange nicht zu Ende und da hat der Xavi Alonso natürlich recht. Also in aller Ruhe weitermachen. Aber das gefällt mir. Was mir auch gefällt, ist Stuttgart, dass sie so super spielen. Was mir auch gefällt, ist was gefällt mir denn noch? Es gibt, manchmal hat Leipzig auch richtig gute Spiele dabei. Also es ist, früher hast du gedacht, naja, Bayern, wenn Bayern nicht gut spielt, dann bricht hier der deutsche Fußball zusammen. Jetzt haben wir verschiedenste Mannschaften, wenn ich das Spiel gestern gesehen habe, oder was war denn das? Freiburg, Frankfurt, war das gestern?
Ja, gestern frühes Spiel.
Das frühe Spiel, wenn ich mir die Zusammenfassung angucke, das war so spannend, da waren Sachen dabei, ich habe dann die letzte halbe Stunde, ich gucke dann ja parallel, auf dem einen Schirm läuft dann Bayern, auf dem anderen gucke ich nochmal die Konserve Freiburg-Frankfurt, das war ohne Worte. Da ging das rauf und runter, da konnten Tore fallen und die haben am Donnerstag beide gespielt. Also, ne, also da geht mir mein Herz auf, wenn ich das sehe, dass wir eine ganze Reihe von Mannschaften haben, die einen tollen, schönen Fußball spielen in der zweiten Liga. Auch St. Pauli, die sich weiter behaupten, Kiel, die oben mit dabei sind, die ganzen Nordverein Hannover 96 jetzt auch schon wieder. Also mir gefällt das im Moment. Diese Saison macht mir Hoffnung, dass es eben, dass wir irgendwann mal eben auch in unserem Fußball weiterkommen, weil ich so viele verschiedene Dinge sehe, auch schon mal junge Spieler und Mannschaften, die sich berappeln. Und ich glaube, dass die Spielweise von Leverkusen und St. Pauli in der jeweiligen Liga immer mehr Nachahmer findet, dass sie versuchen eben, dass viele Mannschaften versuchen eben auch so einen schönen und erfolgreichen Fußball zu spielen. So, und dann, vielleicht ist Bayern ein bisschen überrascht, dass andere jetzt auch Fußball spielen wollen. Kann auch sein. Was weiß ich, ist mir aber auch egal. Ich habe jetzt keinen Bock mehr, nachdem ich jahrelang immer, du schaltest den Fernseher ein, was macht Bayern München? Haben sie gewonnen, haben sie verloren, spielen sie unentschieden? Keine Ahnung. Und dann regen wir uns auf, dann sind wir froh, dann sind wir stolz. Dann fangen wir an den Trainern. Also es ist schön, dass wir eben über andere Mannschaften...
Du weißt ja, dass dein Lieblingsthema Vorhersagen jetzt schon wieder Folgendes hergibt. Noch keine Mannschaft hat 8 Punkte Vorsprung verspielt, wenn sie nach dem 22. Spieltag so viele Zähler Vorsprung vor dem zweiten hatte. Bedeutet, herzlichen Glückwunsch Bayern 04 Leverkusen zur ersten deutschen Meisterschaft. Ist das nicht schön?
Du kannst es einfach nicht abwarten. Halt doch einfach mal die Klappe und hör doch mal auf, hier irgendwie im Orbit rumzuwühlen mit irgendwelchen kranken Wünschen, die zwar verständlich sind, aber die kontraproduktiv sind. Halt doch einfach den Mund, wenn ich so eine Statistik schon höre. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist für mich so, weißt du, es ist noch nie passiert, ab dem 200. Podcast, wenn ich in der 47. Minute des Podcasts einen Schluck Wasser getrunken habe, dass ich mir danach das Bein gebrochen habe. Ist noch nie passiert. Also, was sind das für kranke Statistiken? Es tut mir leid.
Sorry. Du hast recht. Aber weißt du, was du wirklich vergisst hier? Woche für Woche jetzt schon. Woche für Woche.
Ja.
Ich bin ein bisschen, also könnte fast vermuten, dass es von mir ausgeht, weil beispielsweise Finn.Lass merkt an, unter Tops, Werder Bremen auf Platz 7, Ausrufezeichen, stabile Defensive, Ausrufezeichen. Das lässt du hier einfach unter den Tisch fallen, seit Wochen. Was Werder da für einen Lauf hinlegt. Da haben wir den Ole Werner hier dauernd zu Gast irgendwie. Frotzeln den auch, dass er nicht verteidigen kann. Jetzt macht das viel besser. Und die Leute hören hier nichts dazu. Was kannst du zu deiner Entschuldigung vorbringen?
Gar nichts, weil wir legen den Finger in die Wunde, wir sprechen darüber, wenn irgendwo das Abwehrverhalten nicht stimmt. Das hat in Bremen nicht gestimmt. Und jetzt haben sie es korrigiert. Ist doch wunderbar.
Jetzt der Nächste dran.
Sollen wir uns jetzt feiern lassen? und sagen, boah, super. Es ist eben schon mal so. Wo bist du geblieben? Jetzt sehe ich dich nicht mehr.
Ja, ja, entspann dich, alles gut.
Also ich sag mal, ich habe jetzt gedacht, die hätten jetzt 5-1 gewonnen, stimmt gar nicht. In Bochum 1-1, in Bayern 1-0 gewonnen, zu Hause gegen Freiburg 3-1, in Mainz 1-0 gewonnen. Dann verlieren sie gegen Heidenheim, das ist auch schwer. Und jetzt gewinnen sie in Köln. Also es ist, Fakt ist auf jeden Fall, dass sie in der Zeit 4 Gegentore. 6 Spiele, 4 Gegentore. Das ist eben das Geheimnis. Und deswegen reden wir so viel von Abwehrfall.
Ich glaube, das ist das Geheimnis des 16ers. Weil Ole Werner hat sich das natürlich alles immer wieder reingezogen, was du ihm auch immer wieder mit auf den Weg gegeben hast.
Und jetzt der Ole hat damals gesagt, nein, und Dreierkette und noch mit, die spielen immer noch mit der Dreierkette oder was, ne? Kann das sein?
Verkappt. Wahrscheinlich eine verkappte.
Ja, wie eine verkappte.
Nein, das ist weißt ja du, immer man noch. Kann ja, man kann ja das so und so am Ende.
Nein, das ist immer noch eine Dreierkette, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, ich meine, es ist auf jeden Fall so, dass du gucken musst heutzutage, dass das stimmt. Und ich meine, Leverkusen spielt auch mit der Dreierkette. Das muss dann halt auf dem Platz stimmen. Mit Jin Ma haben sie natürlich da auch diese Schnelligkeitsvariante mit drin. Wenn du das kompakt und gut machst konzentrierst dich darauf, dann funktioniert das. Nimm mal St. Pauli jetzt zum Beispiel. 39 Tore geschossen. Da gibt es 5-6 Mannschaften, die mehr Tore geschossen haben. Ob das HSV ist, ob das Kiel ist, ob das Düsseldorf ist, die haben alle, Hannover, die haben alle mehr Tore geschossen. Aber du stehst ganz oben, weil du nur 19 Gegentore hast. Das sind teilweise 10 bis 15 Gegentore weniger als andere. Und deswegen ist das im Grunde genommen das A und O. Dortmund kann 100 Tore schießen, wenn sie 90 reinkriegen, dann sitze eben nicht ganz oben. Und deswegen ist das immer das A und O generell. Und also Werder Bremen, ich freue mich wirklich. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich mir jetzt so viele Spiele angeguckt hätte, um zu sagen, ob das auch immer verdient gewesen wäre. Aber es ist eben der richtige Ansatz. Weiter.
Also ab nächster Woche haben wir da mal ein Auge drauf.
So.
Ein genaueres. Nee, pass mal auf. Die Leute wundern sich, wieso reden die jetzt eigentlich überhaupt nicht über die Fanproteste? Sind die völlig bekloppt? Was ist los mit denen? So, das hat einen Grund. Wir werden die ganze Thematik jetzt mal ausführlich noch mal ein wenig beleuchten und vielleicht auch noch mal den einen oder anderen neuen Dreh reinbekommen in unserem Interview der Woche.
Der Anruf der Woche. Heute bei.
So, jetzt wollen wir uns der Sache mal ein bisschen nähern. Das Ganze machen wir mit einem Fußballgott. Hä? Wie Fußballgott? Naja, das ist der Spitzname von unserem heutigen Telefongast, nämlich Carsten Linke von Hannover 96. Der ein oder andere, nehme ich mal stark an, wird sich erinnern an den Fußballgott. Grüße an Carsten. Moin, moin.
Moin, moin.
Hallo Carsten, grüß dich. Ja,
hallo Ewald.
So, wir haben dich natürlich ausgewählt, weil du ja beim Club bei Hannover 96, lass mich es richtig sagen, stellvertretender Aufsichtsratvorsitzender bist. Stimmt das so, kommt von der Bezeichnung?
Das stimmt von der Bezeichnung, ja.
Naja, da habe ich das doch schon mal richtig hinbekommen. Und natürlich ist Hannover 96 momentan in aller Munde. Es ist schwer, das alles ganz genau auseinander zu kleibüstern, aber wir wollen das mal versuchen, das ein oder andere noch mal zu erfahren, wie es zu dieser ganzen Situation überhaupt gekommen ist und auch gucken, ob man vielleicht auch einen Ausweg überhaupt finden kann. Jetzt mal erstmal auf die Geschichte aus Fansicht eingehend. Also du warst nicht im Stadion, hast du kurz erzählt gerade eben. Wenn du jetzt das 96-Spiel im Stadion zu Hause am TV verfolgst, wie geht's dir dann zum Beispiel mit den Unterbrechungen momentan, die mehr und mehr werden?
Ja, ich glaube, da geht's mir wie jedem Fußballfan ich habe auch da vollstes Verständnis für Herrn Zorniger, wenn er sagt, das ist für die Spieler natürlich eine katastrophale Situation. Da habe ich vollstes Verständnis für und trotzdem habe ich auch vollstes Verständnis für die Proteste der Fans. Denn dass man sich so jetzt verhalten muss, hat ja eine lange Vorgeschichte. Es ist über Jahre hinweg verstanden, dass nicht miteinander kommuniziert wird und gerade in diesem Fall die Fans weisen ja schon länger darauf hin, dass sie diesen Investorendeal nicht wollen, nicht, dass der ja abgelehnt wird. Und dann werden sie zuerst nicht in eine Entscheidung mit einbezogen, sondern vor vollendete Tatsachen gestellt und bekommen dann noch mit, dass die Abstimmung, so wie sie denn offensichtlich gelaufen ist, zumindest unter sehr fragwürdigen Umständen zustande gekommen ist. Und das in Summe ist, glaube ich, schon dann gerechtfertigt, auch der Protest. Und trotzdem glaube ich, wenn man Spieler oder Trainer ist oder Verantwortlicher im Verein, dass es eben auch für alle Beteiligten eine innere Zerreißprobe ist zwischen dem, was man vielleicht auch Verständnis aufbringt dafür, dass demonstriert werden muss und gleichzeitig aber das Damoklesschwert Spielerbruch immer über jedem Spiel steht und für die Spieler, die so lange Unterbrechungen dann immer wieder haben. Es ist ja ein Unterschied, wenn ich einmal eine Viertelstunde Pause habe und dann vielleicht nochmal eine 5 Minuten Unterbrechung, weil jemand verletzt ist. Aber dieses ständige wieder antreten, wieder kalt werden, wieder ist, glaube ich, für die Spieler schon auch die Höchststrafe.
Also da bin ich ganz bei dir, Carsten. Das habe ich genauso empfunden. Und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass einige Ergebnisse dadurch auch beeinflusst worden sind, die wir jetzt in den letzten Wochen gehabt haben. Der eine kommt besser, der andere schlechter damit zurecht, wie auch immer. Das ist schwer zu analysieren, aber ich bin komplett bei dir. Es ist erstmal für dich als Zuschauer nervig. Du bist in der Konferenz, du weißt ja gar nicht, Wie geht's jetzt hier mal weiter? Welche Minute, wenn du nicht von Anfang an dabei bist? Und. Also das hast du jetzt wunderbar geschildert, dass das nervig ist. Aber ich muss auch ehrlich sagen, nachdem ich mich jetzt im Vorfeld von unserem Podcast mal intensiver mit der Problematik nochmal beschäftigt habe, ich habe ja nun auch, wie Eingeweihte hier aus unserem Podcast wissen, auch noch ein paar andere Themen im Moment, dass ich mich nicht nur immer um Fußball kümmern kann, aber ich habe mich nochmal mit der Abstimmung beschäftigt, ich habe mich mit dem beschäftigt, was der Vorstand von Hannover 96 und auch der Aufsichtsrat, dem du ja angehörst, was ihr letzte Woche als Kommentar geschrieben habt auf eurer Homepage zu diesem Vorgang da bei der DFL über den Investoreneinstieg, und ich habe auch andere Dinge gelesen, Einschätzungen von Rechtsexperten, von Organisationen über das, was sich dort jetzt abgespielt hat. Und da muss ich sagen, wenn man sich das so vor Augen führt, dann bin ich auch wieder bei dir, dass ich größtes Verständnis dafür habe, wie die Fans reagieren und wie auch einzelne Vereine reagieren. Denn klar kann man sagen, wem gehört der Fußball? Diese Diskussion ist ja Wahnsinn. Da wird man noch nie zum Ende kommen. Aber dass ich ein etwas zulasse, wo man im Grunde genommen dran fühlen kann, dass es nicht transparent ist und dass irgendwas nicht stimmt, das ist nicht in Ordnung, und darüber sollten wir jetzt mal reden.
Genau. Es ist natürlich ein unfassbar komplexes Thema, was, glaube ich, bei vielen Fans auch immer noch gar nicht so ganz angekommen ist. Was ist da eigentlich wie genau gelaufen? Und Hannover 96 spielt natürlich eine ganz zentrale Rolle bei der Geschichte. Ich würde dich bitten, das vielleicht, wenn es dir möglich ist, so einfach wie möglich nochmal auf den Punkt zu bringen, was ist passiert und was ist das Besondere an der Situation in Hannover 96, dass wir einfach auf dem Stand sind.
Das Besondere an Hannover 96 ist letztendlich die Konstellation. Wir haben ja eine ausgegliederte Profiabteilung, das ist die KGAA, so würde ich es mal kurz umschreiben. Und diese KGAA gehört zu 100% drei Gesellschaftern. Einer davon, der mit dem größten Anteil, ist Martin Kind. Die beiden weiteren sind Gregor Baum und Dirk Rossmann. Den drei gehört praktisch monetär die Profiabteilung. Jetzt ist es im DFB so geregelt, dass der Einfluss des Vereins durch eine sogenannte Management GmbH oder eine zugefügte GmbH gegliedert sein muss oder sichergestellt sein muss. Diese Management GmbH heißt sie bei Hannover 96, gehört zu 100% dem e.V. Und dadurch ist sichergestellt, dass der eingetragene Verein zum einen den Geschäftsführer der Profiabteilung stellt, also beruft und gleichzeitig das Weisungsrecht des Vereins gegenüber der Kommanditgesellschaft. Das heißt, dass die 50+1 Stimme in Hannover 96 durch die Management GmbH zum Ausdruck gebracht wird.
So, das ist die grobe Beschreibung der Positionen. Und jetzt geht es natürlich darum, okay, wie kam es jetzt zu dem vermeintlichen Vorfall? Der ist ja immer noch nicht belegbar, aber vielleicht gehen wir erstmal einen Schritt zurück noch und du kannst erklären, wie ist dann der Vorgang? Es gibt die zweite Abstimmung bei der DFL zu diesem Investoreneinstieg. Und wie ist dann der genaue Ablauf aus Sicht von Hannover 96 gewesen? Ihr seid ja im Grunde ja gar nicht in der Möglichkeit, irgendwas als Verein noch zu machen, richtig?
Darf ich nochmal, Carsten, bevor du antwortest, nur mal ganz kurz für Leute, die jetzt nicht ganz tief drin sind. Wir haben schon mal diese Abstimmung gehabt. Hilf mir jetzt, wann war das? Im Sommer, im Frühjahr?
Im Mai.
Im Mai haben wir schon mal eine Abstimmung gehabt. Vielleicht erinnerst du dich. Wir haben auch mit Andreas Rettich seinerzeit noch in anderer Funktion, glaube ich, oder war er schon? Nein, darüber gesprochen. Also es hat eine Abstimmung gegeben über den Einstieg von Investoren und das wurde abschlägig beschieden, weil die 2/3 mehr nicht erreicht wurde. Richtig?
Das ist so korrekt, ja.
So. Und dann hat es Diskussionen gegeben. Man muss jetzt ehrlicherweise sagen, es gibt eben auch eine ganze Reihe von Vereinen, die das möchten. Darüber kann man sich jetzt streiten. Ich bin da komplett anderer Meinung, weil klar, man kann sagen, Geld kann man immer gebrauchen und Sponsoren geben auch Gelder. Die Frage ist nur, wofür gebe ich das Geld aus? Also wie gesagt, es gibt viele Vereine, die das möchten, dass so viel Geld im Rennen ist und dass Gelder zusätzlich rangeholt werden. Meine persönliche Meinung ist, ich wage zu bezweifeln, dass alle Vereine diese Gelder richtig einsetzen, denn ich kann nicht erkennen, dass wir das größte Problem, was wir haben, nämlich in der Ausbildung, in der Weiterbildung von Spielern, in der Charakterentwicklung, in der Persönlichkeitsentwicklung, auch in der Trainerausbildung, diese Probleme, ob wir die mit dem Geld angehen oder ob wir nicht noch mehr Gelder für Ablösesumme ausgeben und noch mehr Gehälter zahlen und was weiß ich, was wir alles mit diesen Geldern machen. Denn da kommt der Erfolg her. Der Erfolg kommt aus der Qualität der einzelnen Spieler. Aber lass mal dahin. Ich wollte es nur mal sagen, dass es eben auch Vereine gibt oder genügend Vereine oder eine Mehrheit von Vereinen, die dieses Geld möchten. Aber man muss halt eine 2/3-Mehrheit haben und das sind bei in der DFL 24 Stimmen von 36 Clubs, erste und zweite Bundesliga. So, und jetzt stelle ich mir die Frage, wie kommt es überhaupt dazu, dass es nochmal eine Abstimmung gibt? Das ist ja so, als wenn ich im Bundestag irgendeine Abstimmung mache, ich lehne das ab und dann wird diskutiert, weil es vielen nicht gefällt. Und dann wiederhole ich die Abstimmung ein halbes Jahr später mit anderem Ergebnis, mit der gleichen Besetzung wie vorher. Oder gut, es sind ja auch neue Leute hinzugekommen. Durch Auf- und Abstieg sind ja auch wieder Leute weg und dazugekommen. Also das ist, es erschließt sich mir nicht, wie es überhaupt dazu kommt, dass ich das Ganze
nochmal anfange. Wann habt ihr da zuerst von erfahren, dass es noch eine neue Abstimmung geben soll?
Also ich denke, wir als e.V. haben darüber genauso wie alle anderen aus den Zeitungen erfahren, da wir von unserem Geschäftsführer keine Schreiben seit 1,5 Jahren weitergeleitet bekommen, die von der DFL an Hannover 96 geschickt werden, weil die werden ja an die KGAA geschickt und die KGAA ist der Lizenznehmer. Mhm. Der e.V. ist dahinter. Lizenznehmer sind die ausgegliederten Fußballabteilungen, was an sich auch schon die Frage ist, ob das so richtig ist, weil es ja geht ja um 50+1, es geht um Dinge, die Vereine angeht. Und die Vereine eben auch mitbestimmen sollen. Und dann geht es eben nur an die Geschäftsführung der ausgegliederten Profiabteilung. Und da wir, und das ist der DFL seit über 2 Jahren bekannt, keine Informationen von Martin Kind weitergeleitet bekommen. Und wir, wie gesagt, vor 2 Jahren hat die DFL schon mal auch Sanktionen angedroht, weil Martin Kind das Weisungsrecht und auch das Informationsrecht gegenüber seiner Gesellschaft, weil er der nicht nachkommt. haben wir darüber auch aus der Zeitung erfahren und mussten uns dann über die Deutsche Fußballliga Informationen dazu holen, was denn dort passiert, weil Martin Kind keine Aussagen oder keine Dinge okay. weiterleitet, die den e.V. aber natürlich sehr, sehr wohl betreffen.
Und daraufhin habt ihr dann quasi ein Schreiben an ihn gesendet, beziehungsweise an die KGaA, wie ihr als e.V. das seht.
Genau. Genau. Wir haben dann irgendwann sind wir angefangen, nachdem wir viele Weisungsverstöße oder einige Weisungsverstöße von Martin Kind hingenommen haben, sind wir dann angefangen und haben Weisungen erteilt, was eben Dinge angeht, wie leitendes Personal oder leitendes Personal einzustellen. Es geht nicht um Spielerverträge dabei, sondern so, wie sportlicher Leiter, wie wenn ein neuer Geschäftsführer kommt. Das betrifft ja die Gesellschaft, die den Geschäftsführer einsetzt. Die betrifft es ja auch. Und zumal wir ja eben auch verantwortlich sind für die Dinge, die dort passieren, dass eben keine Leute mehr eingestellt werden, ohne dass sie wir informiert und unsere Zustimmung gegeben haben. So fing das ursprünglich mal an und das ist dann im Rahmen dieser Sitzung dazu gekommen, dass wir vorab, nachdem wir erfahren haben, dass es auch dass es diese Abstimmung gibt, Martin Kind die Weisung erteilt haben, gegen diesen Deal abzustimmen. Wir haben dann auch die Deutsche Fußballliga darüber informiert. Wir haben die Rechtsanwälte von Martin Kind angeschrieben. Und da dort nicht klar zum Ausdruck gekommen ist, dass Martin Kind so abstimmt, wie der e.V. es möchte, haben wir die Deutsche Fußballliga vorab darüber informiert, dass wir davon ausgehen, dass Martin Kind entgegen der Weisung abstimmt und haben darum gebeten, wenn nicht sichergestellt werden kann, dass das Abstimmverhalten von Martin Kind nachvollziehbar ist, dass es dann die Abstimmung entweder verschoben wird oder eben die Stimme grundsätzlich mit Nein gewertet wird.
Und wie war die Antwort?
Die Antwort dazu, es kam dann zur Abstimmung. Es gab keine Antwort, es kam dann zur Abstimmung. Und das Präsidium der DFL ist angeschrieben worden, also und das auch vorher. Insofern dann zu sagen, man hätte von nichts gewusst, wie es Herr Hellmann dann gemacht hat, ist dann schon ein wenig skurril und ein bisschen komisch.
Was sagen eure Rechtsanwälte dazu, dass die DFL sich daraufhin nicht gemeldet hat?
Wir haben auch da gibt es hakt es hin und wieder, so würde ich es mal ausdrücken. Also wir hatte ja vorhin schon gesagt, dass es vor zwei Jahren schon aufgrund dessen, dass 50+1 bei Hannover 96 nicht gegeben ist und Weisungen nicht beachtet werden, die Androhung von Sanktionen seitens der Deutschen Fußballliga und alle Beteiligten mussten dazu Stellung nehmen, aber das war im August 22, jetzt haben wir Februar 24 und seitdem ist nichts passiert. Insofern ist es etwas, was wir mit Verwunderung aufnehmen. Ich will das auch gar nicht irgendwie kommentieren oder einordnen, aber da glaube ich, man hat uns ja mittlerweile auch angeschrieben und sich beklagt über die Wortwahl in unserem Schreiben. Aber wenn man immer wieder hingehalten wird, mit Präsidiumsmitgliedern auch Gespräche geführt werden, die einem dann sagen, ja, da müssen wir da jetzt was machen und es passiert über zwei Jahre nichts, dann ist das schon auch, glaube ich, war das mal notwendig, sich auch in der Form zu äußern.
Also jetzt könnte man ja denken, okay, das ist jetzt ein Hannover 96 spezifisches Problem, dass dort der Geschäftsführer einer KGaA, obwohl er Weisungen erhält, sich daran nicht hält und
möglicherweise, ne? Wir wissen es ja noch nicht zu 100%.
Naja gut, also Weisungsverstöße hat Carsten ja gerade gesagt, die hat es ja schon öfters gegeben und deswegen hat die DFL ja auch Sanktionen angekündigt, die offensichtlich bislang nicht passiert sind. Aber das ist ja letzten Endes die, sagen wir mal, die, ja, wie soll ich es sagen? Das ist ja ein
Wenn ich dir ins Wort fallen darf, Eva, Entschuldigung, genau das ist das Problem. Vorher war es ein Problem von Hannover 96, dass 50+1 nicht durchsetzbar war. Wird ja auch gerichtlich drüber gestritten. Aber in dem Moment, wo die Deutsche Fußballliga natürlich einen Hinweis eines Vereins, der die Hoheit hat und weisungsbefugt ist, wenn die Deutsche Fußballliga diese Weisung ignoriert, dann ist das natürlich eine 50+1 Verstoß, der sich im Rahmen der DFL dann zugetragen hat. Also das ist ja nochmal eine Stufe höher. Dass es bei Hannover 96 dann Probleme gibt, ist das eine. Und im Präsidium der Deutschen Fußballliga wird die 50+1 Regel dann in der Form negiert oder nicht gesehen. Das ist dann natürlich nochmal eine höhere Stufe. Und klar kann man geheim abstimmen, aber mit dem Vorwissen, was sie haben, ist es zumindest moralisch, glaube ich, moralisch in jedem Fall verwerflich und rechtlich, ich bin kein Rechtsanwalt, aber mein Rechtsempfinden ist dort deutlich gestört. Also da und mein Demokratieverständnis ist in einer Form getriggert, die mich so ein bisschen daran erinnert, warum ich mal bei Hannover 96 eingestiegen bin, nämlich weil Martin Kind sich ähnlich verhalten hat. Da wurde ein Mitgliederbeschluss, war dann nur noch eine Empfehlung für Martin Kind als Präsident des e.V. Und wer unsere Satzung liest, der weiß, ein Mitgliederbeschluss, das ist das höchste Organ im Verein. Und wenn sich jetzt die Deutsche Fußballliga
Das hat er durchzusetzen. Den Mitgliederbeschluss hat er als Präsident durchzusetzen, genau, umzusetzen.
Den hat er auch gar nicht irgendwie zu beurteilen, den hat er umzusetzen. Punkt. Das ist so. Satzung. Und wenn jetzt die Deutsche Fußballliga in solch einem Gremium solche Dinge auch macht, dann ist mein Demokratieverständnis in einer Form, wie gesagt, getriggert. Das ist nicht mehr in Ordnung und ich bin deswegen mal Aufsichtsrat geworden, weil ich solche Dinge nicht akzeptieren möchte. Und das Gleiche geht jetzt für solche Versammlungen bei der Deutschen Fußballliga.
Das müsste man halt auch nochmal, denke ich, dem einen oder anderen erklären, der es noch nicht mitbekommen hat. Normalerweise wäre diese Abstimmung offen gewesen. Das heißt, jeder hätte genau gewusst, wer hat wie gestimmt und aus welchen Gründen auch immer. Das ist nur eine Mutmaßung, aber eine relativ plausible, wurde das Ganze geheim durchgeführt und so kam es dann genau zur Abstimmung 24 pro und genau das hat zu 2/3 gereicht. So, wie geht's jetzt weiter? Das ist die spannende Frage.
Also Moment, dann muss ich mal ganz kurz einhaken, Michael. Also es war die erste Abstimmung offen oder war die geheim seinerzeit im Mai?
Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen, ja. Bevor ich was Verkehrtes sage.
Ja, ich gucke nochmal nach parallel.
Fakt ist auf jeden Fall, dass laut Satzung DFL Wahlen, wenn es um Personen geht, die gewählt werden sollen, geheim abzuhalten sind, dass aber Abstimmungen mitnichten in irgendeiner Form geheim sein müssen. Und wenn ich richtig gelesen habe, was ihr geschrieben habt, dann hat es auch keinen Verein gegeben, oder es sind ja die Lizenznehmer, es ist ja die KGAA jeweils, der das beantragt hätte, dass eine Abstimmung geheim sein soll. Und generell muss ich sagen, ich bin 100% bei dir, wenn es um Demokratieverständnis geht und wenn es darum geht, also wir wollen transparent sein und um was geht es hier denn eigentlich? Es geht darum, dass Vertreter der Vereine, die Vereine sollen aufgrund von 50+1 im Grunde genommen die Macht weiterhin über ihre ausgegliederten KGAAs haben, wenn sie sie halt haben. So, und dann, wenn man sich dann darüber Gedanken machen muss, Moment mal, was sagt ein Rechtsanwalt, dürfen die abstimmen, wie sie wollen? Können die sich selbstständig machen? Oder wenn du sagst, pass auf, der soll so und so abstimmen, muss ich dann sagen, nein, der muss das selber machen. Und ich, verstehst du, wenn du als Verein sagst, da kommt ein Vertreter von uns, der hat die Weisung, mit Nein zu stimmen, dürfte die DFL dann sagen, okay, die Stimme werte ich vorher schon mit Nein. Wahrscheinlich nicht, aber im Geiste müsste es ja eigentlich so sein. So, und wenn das die Ausgangslage ist, und jetzt wird's jetzt kommt es ja, warum wird es besonders virulent? Weil es auf jede Stimme ankommt. Wie gesagt, Zweidrittelmehrheit. So, und anstatt, dass jetzt Martin Kind dazu gebracht wird, ob es jetzt rechtlich durchsetzbar ist oder nicht, moralisch muss es durchsetzbar sein, anstatt dass er dazu gebracht wird, mit Nein zu stimmen, wird eine geheime Abstimmung offensichtlich angeordnet oder wer auch immer. Ich habe es irgendwo gelesen, dass das ein Präsidiumsmitglied war vom DFL. Die können ja, keine Ahnung, ob die so, das Recht, ob irgendeiner das Recht hat zu sagen, jetzt machen wir es mal geheim und warum es überhaupt geheim wurde. Fakt ist, dadurch ist es nicht mehr transparent und damit ist auch nicht transparent, was hat Martin Kind gemacht. Wobei wir, sagen wir mal, zu 105% davon ausgehen können, dass Martin Kind wahrscheinlich mit Ja gestimmt hat und nicht mit Nein.
Nach der ganzen zu 50% und einer Stimme können wir davon ausgehen.
Zu 51%. So, also das heißt, wir haben jetzt ein Abstimmungsverhältnis von 24-12, also 2/3 dafür, mit der Unsicherheit, wie hat jeder Einzelne abgestimmt. Vielleicht gibt es ja auch noch andere, die irgendwo eine Weisung hatten. Und wenn du es nicht transparent machst.
Es gab ja auch andere Vereine, die frag mich jetzt nicht genau, welcher Verein, wo der Vorstand und Aufsichtsrat andere Meinungen waren als deren Geschäftsführer. Aber da haben anscheinend die Geschäftsführer ja so abgestimmt, wie sie abstimmen sollten. Weil das ja auch der rechtlich, es ist eine Weisung oder es gibt eine Anweisung, stimmen bitte so ab für unseren Verein. Und dass man als Geschäftsführer oder jeder Einzelne persönlich für sich eine eigene Meinung haben kann. Auch Martin Kind kann ja seine eigene Meinung haben. Das ist ja selbstverständlich. Das ist ja auch das, was eine Diskussion ausmacht, dass man unterschiedliche Meinungen hat. Dann ist das Ganze ja viel ertragreicher, die Diskussion. Und aber es ist eben die Gremien entscheiden in dem Fall und alle anderen haben sich, denke ich, dran gehalten und Martin Kind halt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht.
Und alles andere wäre eine riesengroße Überraschung, aber okay.
Der tritt doch heute Abend auf bei Hart aber fair, da sagt er wahrscheinlich, wieso, ich habe doch dagegen gestimmt. Nein, wahrscheinlich eher nicht. Also schon erstaunlich, dass der Mann sich immer noch dann auch öffentlich positioniert. Da bin ich schon einigermaßen gespannt, wie er sich da heute aus der Affäre ziehen will. Die Frage ist jetzt natürlich, ja, Ewald, willst du sofort wieder reingrätschen? Bitte, dann mach.
Nein. Red weiter. Es geht ja einfach nur darum, wie kann irgendjemand in so einer Konstellation auf die Idee kommen, zu sagen, jetzt mache ich die Abstimmung geheim. Ja. Verstehst du? Das bedeutet doch im Grunde genommen, dass man es nicht transparent machen will. Dass man keinen Beweis haben möchte, wer wie abgestimmt hat, selbst wenn ein Verein, so wie jetzt Hannover 96, dem dafür zuständigen Geschäftsführer die entsprechende Weisung erteilt hat. Also dann muss ich mich nicht wundern, wenn anschließend 800.000 Tennisbälle auf dem Platz fliegen und man sich verarscht fühlt, weil es tut mir leid, ich weiß nicht, wie man dem anders begegnen kann als mit kompletter Transparenz, so dass man sieht, was los ist. Und dann muss man sich fragen, naja gut, also will man 50+1 umsetzen oder will man es eben nicht?
Es äußern sich ja jetzt auch immer mehr Vereinsvertreter genau so, dass eine Offenlegung her muss, dass dann auch eine Neuwahl nochmal her muss, wenn das irgendwie geht. Ihr als Verein seid im Grunde komplett raus. Ihr könnt nichts machen jetzt, oder? Könnt ihr irgendwas anleiern?
Wie ich vorhin ja schon gesagt habe, ist die KGaA Mitglied in der Deutschen Fußballliga, das heißt die ausgegliederte Fußballabteilung. Und wir als e.V. haben dort kein Recht, Einspruch einzulegen oder sonst irgendwas. Wir haben nur die Möglichkeit, auf die Dinge hinzuweisen, was wir ja deutlich genug gemacht haben. Auch das ist, glaube ich, etwas, worüber man jetzt nachdenken muss. Weil man ja schon festgestellt hat, dass ein oder andere Geschäftsführer vielleicht anderer Meinung ist als seine Vorgesetzten und wenn man oder als die Vereine, die im Hintergrund sind und wenn es die Möglichkeiten gibt, entgegen dem abzustimmen, bei solch einer schwerwiegenden Entscheidung, ob man Investoren in die deutsche Fußballliga hineinlässt oder nicht. Das ist ja ein Türöffner. Und dieser Türöffner, einige sagen, ja, wieso, das sind 8%, das sind nur Markenrechte. Ja, natürlich sind es im ersten Schritt nur Markenrechte, aber Ewald, wir beide sind lange genug im Fußball, kennen uns aus. Das ist ja nicht so, dass in den nächsten 3 Jahren die Vereine besser wirtschaften werden und nicht in 3 Jahren wieder Geld brauchen. Und wenn sie dann wieder Geld brauchen in 3 oder 5 Jahren, dann wird man noch Anteile verkaufen und dann wird der gleiche, der jetzt schon Geld gegeben hat, wieder angefragt und wird dann Forderungen stellen nach anderen Zeiten, Anstoßzeiten und, was man jetzt im ersten Schritt ausschließt. Aber wenn diese Tür erstmal ein Spalt offen ist, dann kommen ja die weiteren Dinge, die kommen ja automatisch hinterher, dass wenn ich noch mehr Geld geben soll, dann sind meine Forderungen auch höher. Wenn ich mal Herrn Kühne aus beim HSV als Beispiel nehmen darf, der hat am Anfang wenig gefordert und jedes Mal, wenn er jetzt wieder nach Geld gefragt wird, werden die Forderungen immer höher, was ja auch legitim ist. Wenn ich mehr Geld gebe, kann ich auch höhere Forderungen stellen.
Ja, das große Ganze. Siehst du irgendeine Art von Lösung? Was würde dir vorschweben? Oder fehlt einem da die Fantasie, wenn man so da drin hängt?
Lösung jetzt für die gesamten Fanproteste oder Lösung?
Erstmal für die ganz akute Situation um Hannover 96, um die Auseinandersetzung mit Kind. Also mir fehlt die Fantasie, was da jetzt passieren soll. Wie soll das weitergehen?
Weitergehen. Die deutsche Fußballliga muss letztendlich dafür sorgen, dass 50+1 bei Hannover 96 umgesetzt werden. Sie hat das schon mal gemacht, nämlich im Jahr 2019. Martin Kind hat ja 2018 seinen Ausnahmeantrag gestellt, der nicht durchgegangen ist, weil er eben nicht ausreichend gefördert hat. Und in dieser Förderung, die anerkannt wurde, auch noch Gehälter für Präsident und so weiter drin waren, aber das ist bei uns ein Ehrenamt.
Nicht ausreichend gefördert, den e.V. nicht ausreichend gefördert, oder was?
Nein, das Gesamtkonstrukt nicht ausreichend gefördert.
Also, ach so.
Man muss ja 20 Jahre lang gefördert haben, mindestens, ach so, in Höhe des Hauptsponsors, um berechtigt zu sein, den Verein zu übernehmen, und das, was Martin Kind letztendlich gefördert hat, sind in der Hauptsache Darlehen, die er dem Profibereich gegeben hat, und die Einlagen, die er als Stammkapital in der Profiabteilung hat. Und die Darlehen werden ja vor Zins zurückgezahlt. Das ist ja das Geld kann man sich auch für den gleichen Satz bei der Bank holen. Das dann als Förderung zu betrachten, hat die deutsche Fußballliga als nicht ausreichend angesehen. Und insofern wurde sein Ausnahmeantrag seinerzeit abgelehnt. Daraufhin hat er dann 2019 versucht, die Satzung des Aufsichtsrats der Kommanditgesellschaft auf Aktien, also der Profiabteilung, so zu ändern, dass der e.V. eben nichts mehr zu sagen hat. Ja, das wurde seinerzeit von der deutschen Fußballliga beanstandet, nämlich die Satzung, musste daraufhin wieder geändert werden. Und das Gleiche, denke ich, kann die deutsche Fußballliga auch mit der Satzung der Management beantragen, dass dort eben die Satzung so geändert wird, dass das Stimmenverhältnis nicht mehr 2-2, sondern 3-2 ist, dann ist es eindeutig. Und die Möglichkeit hat die deutsche Fußballliga aufgrund der 50+1 Regel. Und das wäre das, was ich mir für Hannover 96 wünschen würde.
Und das ist im Moment nicht der Fall. Das heißt, diese Satzung, der Aufsichtsrat, der ihn absetzen könnte als Geschäftsführer, ist paritätisch besetzt. Und das heißt, es kann nicht zu einer, ihr könnt das nicht durchsetzen, dass er abgesetzt würde.
Genau, die Satzung ist derart ausgestaltet, aber das schon seit 2004 oder 2005, seitdem die Management GmbH besteht. Und die deutsche Fußballliga ist halt immer davon ausgegangen. Dort haben wir auch Gespräche mit Mitgliedern, die damals das ganze Prozedere begleitet haben, die gesagt haben, nein, es war immer klar, dass der e.V. das Sagen hat, auch bei 2-2 Stimmen. Die letzte Stimme liegt beim e.V. Das war damals mit Martin Kind so abgesprochen, und dass er sich an diese Dinge nicht mehr hält, nicht mehr dran erinnert, dass er das Gesellschaftsrecht nicht anerkennt. Das sind Geschäftsgebaren, und ich habe ja nun auch ein paar Jahre mit ihm direkt zusammengearbeitet als Sportmanager und Assistent [S2] Ja. [S1] Der Geschäftsleitung. Das kenne ich von ihm früher nicht. Das war für ihn immer heilig, dass solche Geschäftsregeln sind für ihn eigentlich immer eine Heiligkeit, und dass er das in der Form nicht mehr anerkannt, finde ich schon ja komisch und auch ein Stück weit erschreckend.
Du hast vorhin gesagt, wenn er ausreichend gefördert hätte. Ich nehme mal an, dass man dann sowas denkt wie Hopp von Hoffenheim, oder wo waren diese
Ja, Hopp hat ja exorbitant gefördert und ausreichend, wie gesagt, in Höhe des Hauptsponsors pro Jahr. Das würde bei Martin Kind, wären das ungefähr 46 Millionen, die er hätte fördern müssen. Und da das hat er weit, das hat der DFL nicht ausgereicht.
Ja, und was hätte das denn bedeutet, wenn er das gemacht hätte? Du hast gesagt, dann hätte er den Verein übernehmen können. Wie soll ich das verstehen?
Dann hätte er den Verein, ähnlich wie es Dietmar Hopp in Hoffenheim gemacht hat, übernehmen können.
Übernehmen?
Diese Regelung quasi obsolet gewesen in diesem Falle.
Genau, dann würden wir jetzt zu den Vereinen gehören, in denen der e.V. nichts mehr zu sagen hat. Wie in Wolfsburg oder Leverkusen und wie es auch in Hoffenheim war, aber in Hoffenheim hat Dietmar Hopp ja die Anteile wieder an den e.V. überschrieben.
Ja.
Okay, lass uns.
Ja, genau. Was würde Martin Kind gerne machen?
Das könnte er machen. Der kann seine Anteile auch gerne wieder an uns überschreiben.
Also. Lass uns mal eine Woche nach vorne gucken. Also dieses Wochenende war ja wirklich schon bemerkenswert. Also auf allen Plätzen, was da los war. Hältst du es für möglich, dass sich innerhalb der Woche vielleicht doch jetzt was tut, auch bei der DFL, dass da Bewegung reinkommt? Oder glaubst du, dass wir das nächste Wochenende wieder so erleben wie dieses, vielleicht nur mit der Steigung, dass es da mal einen Abbruch gibt?
Ich halte es immer für möglich, dass man aufeinander zugeht und dass es ernste Gesprächsangebote auch gibt. Weil man, glaube ich, jetzt mittlerweile auch weiß, dass die Fanszene zu allem auch bereit ist. Und weil mittlerweile, am Anfang hat man gedacht, okay, dann gibt es ein paar Spielunterbrechungen, das ist schon nicht so schlimm. Und mittlerweile stellt man fest, dass es erstens die Spieler, das mittlerweile genervt sind, die Trainer genervt sind, alle, die ins Stadion gehen, genervt sind und sich nicht für Sportpolitik interessieren, das muss man ja auch sagen, die vielen Zuschauer, die einfach nur kommen, um Fußball zu sehen, die sind auch genervt, und jetzt muss man, glaube ich, möglichst zügig vernünftige Gespräche führen, um das Produkt Fußball nicht länger zu schädigen, wenn ich das mal so sagen darf, weil irgendwann verlieren halt viele die Lust, dann auch ins Stadion zu gehen, die einfach nur eine gute Unterhaltung wollen. Und ich hoffe, dass man in der Deutschen Fußballliga und auch beim DFB auf die Fans zugeht, dann aber auch bitte mit ernstzunehmenden Vorschlägen, die für alle umsetzbar sind. Und ich glaube, jedem ist klar, dass man im Fußball möglichst viel Geld generieren muss, um die besten Spieler nach Deutschland zu holen, um international leistungsfähig zu sein. Und trotzdem glaube ich nicht, dass wir mit den Vereinen, die von Teichs finanziert werden, oder wie die englische Premier League, die das Dreifache an Fernsehgeld kassiert, dass wir diese Lücke nur durch Verkaufen von Anteilen der Bundesliga ausgleichen können. Wir haben andere Qualitäten. Wir haben volle Stadien. Wir haben tolle Fans. Wir haben Riesenstimmung im Stadion. Wir haben wirklich eine Stadionatmosphäre in Deutschland, die es auf der ganzen Welt kein zweites Mal gibt. Und das sind die Dinge, die wir noch viel mehr pushen müssen, um diese finanziellen Dinge vielleicht irgendwann auszugleichen durch Sponsorengelder. aber nicht indem wir Anteile an einer Sache verkaufen, die für mich und ich bin jetzt schon 58 Jahre alt, ein Stück weit deutsche Fußballkultur ist und die gehört allen, die gehört nicht einem einzelnen Protagonisten oder wie auch immer.
Das heißt, für die Fans geht es jetzt nicht nur darum, dass meinetwegen die Situation bei Hannover 96 geklärt wird, das hast du gerade gesagt, was du dir da wünschen würdest, sondern es geht darum, dass die Fans mehr mit einbezogen werden in eine Gesamtentscheidung, was Investoren Einstieg angeht, richtig?
Was Investoren angeht, was Anstoßzeiten und so weiter, dazu muss man alle an einen Tisch holen. Das reicht nicht. Das reicht nicht, wenn man am Ende nur die verantwortlich für die auf dem Platz sich fühlen am Tisch hat, sondern zum Fußball. Das ist Volkssport. Da gehören so viele aus unserer Republik dazu, die ihren Teil dazu beitragen, dass es eben ein tolles Event wird. Und die Fans, wir haben eine Fanszene, die über 90 Minuten ihre Mannschaft anfeuert. Und das ist ein hohes Gut. Und das darf man eben auch nicht aufs Spiel setzen, wenn man den Vergleich macht zu England. Da sitzen die Leute und sitzen nur noch, weil die Karte ist so teuer. Da steht man nicht mal vom Stuhl auf, wenn man ihn schon so teuer bezahlt hat. Das ist in Deutschland anders, zum Glück. Und das ist auch ein hohes Gut, was man, glaube ich, auch, was es wert ist, zu verteidigen.
Aber wen willst du denn, da hinsetzen? Das ist ja die Frage. Ne? Also wenn du sagst...
Vertreter der Vereine, Vertreter der...
Vertreter ja, von den Fans, der, von den Fans meine ich jetzt. Von den,
ja, es muss dann wie soll ich sagen?
Das muss ja eine legitimierte Geschichte sein. Das ist ja nicht so einfach, genau. Ne?
Ja, genau. Das heißt, es müsste so eine Art Aufsichtsrat aller Bundesliga, Zweitliga-Fans oder Drittliga-Fans auch, aller Fanszenen eine Art Aufsichtsrat, ein Gremium geben, wo man dann vielleicht auch mal demokratischen Möglichkeiten Vertreter benennt, die dann dementsprechend für die ganze Fanszene handeln. Im Moment haben wir ja jede Fanszene so für sich. Ne? Jetzt hat man sich mal verbündet, aber im eigentlichen Sinn im Stadion hat jede Fanszene ihr eigene. Auch da müsste es irgendwo ein Sprachrohr geben, was von allen legitimiert ist. Das ist ja auch ganz wichtig.
So, und trotzdem ist es so, wenn die DFL das umgesetzt hätte, ja, dass 50+1 auch bei Hannover 96 gilt, dann hätten wir jetzt nicht eine Zweidrittelmehrheit für einen Investoreneinstieg. Oder?
Das sieht so aus, ja. Da waren wir am Anfang schon, dann wären es nur 23 Stimmen gewesen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, also man kann es ja nicht mit Bestimmtheit sagen oder auch wir sprechen dann ja immer im Konjunktiv, aber das wäre so gewesen, genau.
Das kann ja, ja.
Hätte es auch diese ganzen Fanproteste nicht gegeben. Das
und du hast als, ich wiederhole es nochmal ganz kurz, der entscheidende Move wäre, wenn die DFL sagt, damit das 50+1 passiert, muss die Satzung oder sagen wir, muss der Aufsichtsrat der Management GmbH die Möglichkeit haben, gesichert bei Weisungsverstößen den Geschäftsführer abzusetzen. Das heißt, ich brauche eine klare Mehrheit, eine mögliche Mehrheit des Vereines, was ja eigentlich abgesprochen war, aber es steht nicht auf dem Papier. Richtig?
Genau. Wir brauchen auf 50+1 im Aufsichtsrat der Management GmbH für uns jetzt.
So. Und dann würde selbst das Oberlandesgericht Celle wahrscheinlich mitgehen, oder? Das ist doch alles nicht mehr normal.
Ja, das ist genau.
Wahnsinn. Also ich denke, wir haben schon ein bisschen Licht reingebracht in diese unfassbar wirklich komplexe Thematik. Wir danken dir recht herzlich für deine Zeit und ich glaube und hoffe, dass sich doch recht zeitnah jetzt was bewegen wird und der erste Schritt kann eigentlich, und da sind sich mittlerweile wohl fast alle einig, nur eine neue Abstimmung sein, wie auch immer die zustande kommt oder was wäre deine Hoffnung, zumindest in diesem Falle?
Ja, eine neue Abstimmung, ich denke, das ist unausweichlich, aber man weiß es nicht.
Gibt es denn da nicht auch schon Äußerungen von anderen Vereinsvertretern diesbezüglich? Oder
Ja, es gibt mittlerweile mehrere Vereine, die da, SC FC Köln will ja auch einen Antrag schreiben. Ich weiß nicht, ob das heute im Laufe des Tages schon passiert ist. Also und ich verstehe auch die Deutsche Fußballliga in dem Fall, dass man sagt, okay, jetzt gibt es einen Mitgliederbeschluss, den können wir auch nicht einfach negieren, egal auf welchem Wege er zusammengekommen ist. Auch das geht eben rechtlich nicht so einfach. Also das da habe ich vollstes Verständnis für. Da muss es dann eine Neuabstimmung geben, aber die Möglichkeit einer Neuabstimmung hat man ja, wie man selbst in dieser Sache schon festgestellt hat, dass man zweimal abstimmen kann.
Ja, offensichtlich. Ich meine, es hat ja eine Abstimmung gegeben, die in die andere Richtung
ging.
Wenn man
zweimal abstimmen kann, dann kann man auch dreimal abstimmen. Ne?
Ja, also ich bitte. Ja, vor allen Dingen, wenn es dann so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Sehr interessant. Also das war ein sehr erhellendes Gespräch. Ich freue mich, dass wir sprechen konnten, Carsten. Und ich wünsche dir in deiner Tätigkeit für den e.V., für Hannover 96 alles, alles Gute, dass ihr erfolgreich seid, weil ihr steht wirklich an vorderster Front der Verteidigung von Fußballprinzipien und von den Dingen, die um die es hier geht, von denen jeder spricht, aber offensichtlich im Detail, wenn es dann darum geht, das dann auch wirklich dort umzusetzen, wo man das nicht mehr respektiert und macht, ein Kind respektiert es offensichtlich nicht mehr, dann tut es mir leid, das kann es nicht sein. Also alles, alles Gute dafür und herzlichen Dank für das Gespräch, Carsten.
Vielen Dank.
War schön, mal wieder gesprochen zu haben, Ewald und Michael.
Vielen Dank und beim nächsten Mal mal ein bisschen sportlich vielleicht. Da haben wir, glaube ich, auch das ein oder andere Thema. Vielen Dank. So, jetzt sind wir mal gespannt, was dann tatsächlich passiert in dieser Woche. Ewald, was ist deine Vermutung? Glaubst du, dass die DFL jetzt doch mal langsam aus dem Quark kommt, damit in der nächsten Woche, am nächsten Wochenende es vielleicht ein bisschen anders wird als an diesem Wochenende?
Also ich muss jetzt gestehen, dass ich diese alle Medienbeiträge nicht so sagen wir mal sorgfältig studiert habe, um sagen zu können, was wird eigentlich diskutiert. Aber wenn ich das gelesen habe, was ich jetzt hier heute Morgen, wo ich selber ein bisschen recherchiert habe, was ich da gefunden habe von Hannover, von anderen, also muss ich sagen, das ist schon Hardcore. Ne? Also im Grunde genommen, dass mir das so ein bisschen da durchgegangen ist. Klar, ich habe andere Themen gehabt, mit Hüfte, mit Krankenhaus, mit allem. Aber dass ich im Grunde genommen eine geheime Abstimmung mache und damit im Grunde genommen der Intransparenz Vorschub leiste. Und ich weiß nicht, ob ich Intransparenz brauche, um sicher zu gehen, dass keiner mitkriegt, wie Martin Kind abstimmt. Das ist, glaube ich, völlig klar, wie der abgestimmt hat. Und wenn das dann dazu führt, dass man eine Zweidrittelmehrheit hat, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das auf so eine Art und Weise aufrechtzuerhalten ist.
Wir sind gespannt, sehen, was passiert. Genau. Und ich denke mal, in den nächsten Tagen kommt da ein bisschen Bewegung rein. Na, ansonsten gilt natürlich für dich, wie immer, alles verfolgen und nächste Woche geht's wieder ab. Dann sind wir wieder für euch da. Bis dahin, schöne Tage. Ciao, ciao.
Alles Gute, Leute. Tschüss.